Ich möchte heute Morgen über einen Mann sprechen aus der Bibel. Oh, dass ich es nicht vergesse, Thomas hat mir gesagt, ich soll euch unbedingt einen Gruß ausrichten. Ich möchte über einen Mann sprechen, der nicht so in der Situation des Josaphat war, von dem wir gerade gehört haben. König Josaphat, der das Versprechen Gottes bekam, dass seine Armee nicht kämpfen muss. Und es war ein Zeichen des Glaubens, dass er quasi in der Schweiz, würde man sagen, das Schweizer Armeespiel an die Spitze gesetzt hat und hat Loblieder singen lassen. Wer von euch hat in der letzten Zeit auch Hiob gelesen? Ja, einige. Warum frage ich das? Es gibt einen Bibelleseplan, den ich euch sehr empfehlen möchte, wenn ihr nicht sonst einen Plan habt, wie ihr die Bibel lest. Bibellesebund, und da war in der letzten Zeit Hiob dran. Und ja, Hiob ist wahrscheinlich doch den einigen bekannt. Ein Mann, der beschrieben wird als ein absolut senkrechter, geradliniger Mann. Es heißt von ihm im ersten Kapitel, der war fromm und rechtschaffen, gottesfürchtig und mied das Böse. Also ein Mann genauso, wie sich Gott eigentlich einen Menschen vorstellt. Natürlich, jeder Mensch hat Fehler, auch Hiob wird Fehler gehabt haben, aber Gott kommt mit unseren Fehlern ja zurecht. Wir wissen nicht genau, wann Hiob gelebt hat, aufgrund dessen, dass im Buch nichts von Opfern die Rede ist, so wie das Mose dem Volk befohlen hat. Es ist auch von keinem Tempel die Rede. Hiob hat möglicherweise im heutigen Jordanien gelebt. Man muss annehmen, dass er so in die Zeit Abrahams hineingehört, und Abraham hat etwa, grob gesagt, 2000 vor Christus gelebt. Mose war ja dann 500 Jahre später. Möglicherweise ist es das älteste Buch der Bibel, aber ganz genau weiß man das nicht. Und es wird uns eine interessante Begebenheit beschrieben am Anfang des Buches, nämlich, da heißt es: Es begab sich aber eines Tages, da die Gottessöhne kamen und vor den Herrn traten. Mit Gottessöhnen sind wahrscheinlich die Engel gemeint. Und da kam auch der Satan, der Teufel, dazu. Und Gott sagt zum Satan: Wo kommst du her? Der Satan antwortete dem Herrn und sprach: Ich habe die Erde hin und her durchzogen. Das ist etwas, was er offenbar heute noch macht, denn Petrus schreibt in seinem ersten Brief: Der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Und Gott sagt zum Satan: Hast du auch Acht gehabt auf meinen Knecht Hiob? Denn es ist seinesgleichen nicht auf Erden, fromm und rechtschaffen, gottesfürchtig und meidet das Böse. Und der Teufel sagt zu Gott: Das ist ja ganz klar, dass er dich fürchtet und dass er vor dir lebt und sein Leben führt. Du hast ihn ja so mit Reichtum überschüttet, er wäre ja dumm, dir nicht zu dienen und dir nicht dafür zu danken. Aber wetten, wenn du ihm alles nimmst, wenn du ihm alles nimmst, dann wird er dir absagen. Dann wird er dich verlassen, dann wird er dich sogar verfluchen. Und etwas, was man menschlich fast nicht verstehen kann: Gott lässt sich auf das Experiment ein und sagt: Okay, probier mal. Du kannst ihm alles nehmen, aber seine Gesundheit nicht. Sein eigenes Leben, das darfst du nicht antasten. Und dann ist ja die Geschichte, dass seine Söhne und Töchter da Geburtstag feierten im Hause des Ältesten. Und da kommt ein Bote zu Hiob und sagt, die Rinder pflügten und die Eselinnen gingen neben ihnen auf der Weide. Da fielen die aus Saba ein und nahmen sie weg und erschlugen die Knechte mit der Schärfe des Schwerts. Und ich allein bin entronnen, dass ich dir es ansage. Also da sind wahrscheinlich Nomadenvölker gekommen und haben die Rinder und die Eselinnen weggenommen und die Knechte erschlagen. Und das geht dann so weiter. Als der noch redete, kam ein anderer und sprach, Feuer Gottes fiel vom Himmel und traf Schafe und Knechte und verzehrte sie und ich allein bin entronnen, dass ich dir ansagte. Und am Schluss heißt es, als der noch redete, kam einer und sprach, deine Söhne und Töchter aßen und tranken im Hause ihres Bruders, des Erstgeborenen. Und siehe, da kam ein großer Wind von der Wüste her und stieß an die vier Ecken des Hauses. Da fiel es auf die jungen Leute, dass sie starben. Und ich allein bin entronnen, dass ich es dir ansagte. Also so wie das beschrieben ist, kann man sagen, Hiob hat in einer einzigen Stunde, das heißt ja, als der noch redete, kam schon der Nächste, vielleicht war es auch nur eine halbe Stunde, hat er alles verloren, sogar seine Kinder. Und Hiob, das heißt von ihm, stand auf, zerriss sein Kleid, schor sein Haupt, fiel auf die Erde und neigte sich tief und sprach, ich bin nackt von meiner Mutterleibe gekommen, nackt werde ich dahin fahren, der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Und in diesem allem heißt es da, sündigte Hiob nicht und tat nichts Törichtes wider Gott. Und dann kommt das zweite Kapitel, gleiche Szene, Himmel, Gottes Söhne, der Satan kommt wieder und wieder das gleiche Spiel. Teufel, wo kommst du her? Ich habe die Erde durchzogen. Hast du auf meinen Knecht Hiob Acht gehabt? Schau, jetzt hat er alles verloren und hast du gesehen, wie der reagiert hat? Der Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Und der Teufel sagt, okay, 1-0 für dich. Aber schau jetzt, wenn du ihm noch seine Gesundheit nimmst, was dann passiert? Ob er dann nicht einfach dich loslässt? Und da heißt es, da ging der Satan hinaus vom Angesicht des Herrn und schlug Hiob mit bösen Geschwüren von der Fußsohle an bis auf seinen Scheitel. Und seine Frau tröstet ihn und sagt, hältst du noch fest an deiner Frömmigkeit, sage Gott ab und stirb. Also sie gießt noch Öl ins Feuer und sagt, du, jetzt hören wir einfach auf mit diesem Gott, oder? Also da stimmt etwas nicht. Und Hiob sagt, du redest wie die törichten Weiber reden. Haben wir Gutes empfangen von Gott und sollten das Böse nicht auch annehmen? Und in diesem allen versündigte sich Hiob nicht mit seinen Lippen. Das Buch weiter ist nachher gefüllt mit Reden von 3, 4 Freunden, die zu Hiob kommen. Und das Beste, was diese Freunde gemacht haben, ist, dass sie 7 Tage mal nichts gesagt haben. Das muss man auch können, oder? 7 Tage mal schweigen. Aber dann beginnen sie und dann schießen sie los und sagen, also Hiob, irgendwo ist Sünde in deinem Leben. Gott ist ein gerechter Gott, er segnet die, die ihm folgen. Und wenn du so etwas erlebst, also Hiob, irgendwo ist Sünde in deinem Leben. Und das geht über ganze Kapitel weit. Und Hiob verteidigt sich, zum Beispiel Kapitel 16, Vers 1-4. heißt es, ich habe das schon oft gehört, ihr seid allzumal leidige Tröster. Wollen die leeren Worte kein Ende haben? Oder was reizt euch, so zu reden? Auch ich könnte wohl reden wie ihr, wärt ihr an meiner Stelle? Auch ich könnte Worte gegen euch zusammenbringen und mein Haupt über euch schütteln. Und Hiob wehrt sich und sagt, Leute, ich bin mir keiner Sünde bewusst. Außer eben, ich meine, niemand ist perfekt vor Gott. Aber alle diese Vorwürfe, die eigentlich Grund gegeben hätten, dass Hiob so bestraft wird, die lassen sich nicht finden. Und das Buch endet nachher, dass Gott selbst Hiob tadelt, weil er so rebelliert gegen Gottes Wege. Ich meine, wir wollten nicht rebellieren, wenn so etwas passiert. Und er weist ihn zurecht, Hiob, ich habe alles in der Hand. Wo warst du, als ich die Erde geschaffen habe? Er tadelt ihn, aber er tadelt auch die Freunde und sagt, deine Freunde haben nicht recht geredet. Sie haben die Situation nicht begriffen. Was lernen wir aus diesem Buch Hiob für uns selber? Mein erster Punkt ist, Jesus hat uns keine Höhenwege im Leben versprochen. Jesus hat uns nicht versprochen, dass wenn wir ihm nachfolgen, dass alles rund läuft. Ein Jünger Jesu ist ja jemand, der Gott als seinen Herrn anerkennt. Jemand, der gemerkt hat, ich bin sündig vor Gott. Ich habe nur eines verdient, auf ewig von Gott getrennt zu sein. Der aber dann gemerkt hat, Jesus ist gekommen und hat alle Schuld auf sich genommen. Ein Jünger Jesu hat Jesus um Vergebung gebeten für seine Sünde, hat eine Lebensbeichte vor ihm abgelegt, hat ihn gebeten, Herr, schenk mir ein neues Herz, ich möchte dir nachfolgen. So kurz zusammengefasst, das ist ein Jünger Jesu. Aber Jesus hat seine Jünger nicht geködert mit irgendwelchen falschen Versprechen, kommt zu mir und alle eure Probleme sind gelöst. Im Gegenteil, er hat eigentlich den Leuten die Kosten erwähnt. Er hat gesagt, wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst. Das heißt, er stelle nicht mehr sich ins Zentrum, sondern mich. Der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich. Da kommt ein junger Mann zu Jesus, ein reicher junger Mann, der fragt, Herr, was muss ich tun, um das ewige Leben zu ererben? Jesus sagt ihm, alle Gebote halten. Der Jüngling sagt, kein Problem, habe ich gemacht. Und Jesus sagt zu ihm, aber eines fehlt dir noch. Geh hin und verkaufe alles, was du hast. Und dann folge mir nach. Und der Jüngling ging traurig weg. Es heißt, er hatte viele Güter. Jesus Nachfolge hätte ihn viel gekostet. Und es gibt heute Menschen, die kostet Jesus Nachfolge sehr, sehr viel. In Ländern, wo es zum Beispiel nicht erlaubt ist, vom Islam zum Christentum überzutreten, wenn Menschen da zum Glauben an Jesus kommen, werden sie enterbt, werden aus der Familie ausgeschlossen. Jesus' Nachfolge kostet viele Christen, viele Jünger Jesu auf dieser Welt viel, viel mehr, als was wir hier bezahlen müssen dafür. Wir werden vielleicht ein bisschen belächelt und so, aber ich meine, die Kosten, die andere Christen tragen müssen, die haben wir nicht. Es gibt auch einen Begriff, den ihr vielleicht auch schon gehört habt, Wohlstandsevangelium. Und das ist so die Lehre, wenn du Christ wirst, sind alle deine Probleme weg. Oder da gibt es Kirchen, da wird zum Spenden aufgerufen und gesagt, je mehr du spendest, desto mehr wirst du wiederbekommen. Und dann wird der Prediger als Beispiel dargestellt, der in einem dicken Tesla daherfährt. Schaut, ich habe geopfert und das ist das Ergebnis. Wenn ihr das auch so macht, dann werdet ihr auch in einen Tesla fahren. Das ist Wohlstandsevangelium und das hat nichts mit der Bibel zu tun. Oder dann die Lehre, wer arm ist oder wer krank ist, der hat gesündigt. So wie eben die Freunde Hiobs ihm gesagt haben, Hiob, denk einmal scharf nach, irgendwo ist Sünde in deinem Leben. Sonst hätte Gott das nicht geschehen lassen in deinem Leben. Ich weiß nicht, habt ihr auch schon den Gedanken gehabt, die Frage, womit habe ich das verdient? Wenn wieder etwas passiert. Womit habe ich das verdient? Eigentlich wird die Frage nur gestellt, wenn es einem schlecht geht, oder? Ich frage mich auch ab und zu, womit habe ich das verdient? Womit habe ich es verdient, dass ich eine gute Frau habe? Womit habe ich es verdient, dass ich 3 Kinder habe, die Jesus nachfolgen? Womit habe ich es verdient, dass ich 5 gesunde Enkel habe? Womit habe ich es verdient, dass meine Frau gesundheitlich doch recht gut beisammen sind? Wir haben dieses Jahr 2x Berge bestiegen mit 1700 Höhenmeter Differenz. Und wir haben nicht gerade aus dem letzten Loch gepfiffen, als wir oben ankamen. Ich war nur froh, weil ich Knieprobleme habe, dass es oben eine Bahn hatte zum Runterfahren. Aber womit habe ich das verdient? Womit habe ich es verdient, dass ich Pensionskasse habe, dass ich AHV habe? Versteht ihr? Die Leute fragen oft nur dann, womit habe ich es verdient, wenn es schlecht geht? Müssen wir uns nicht auch fragen, wenn es uns gut geht? Herr, womit habe ich das verdient? Was habe ich gemacht, dass es mir so gut geht? Als Christ, und das sehen wir bei Hiob, kann man natürlich eben auch an Grenzen kommen. Hiob kommt in eine Depression. Man merkt, Hiob versteht die Welt nicht mehr. Im 3. Kapitel, also nach den ersten beiden Kapiteln, wo die Situation beschrieben wird, heißt es im 3. Kapitel, dass Hiob gesagt hat, ausgelöscht sei der Tag, an dem ich geboren bin. Und die Nacht, da man sprach, ein Knabe kam zur Welt. Jener Tag soll finster sein und Gott droben frage nicht nach ihm. Kein Glanz soll über ihm scheiden. Da merken wir, Hiob fällt in eine tiefe Depression. Er versteht die Welt nicht mehr. Er versteht nicht, warum es ihm so schlecht geht. Er fragt sich wirklich, womit habe ich das verdient? Was habe ich falsch gemacht? Aber Kapitel 6, Vers 9 heißt es, dass mich doch Gott erschlagen wollte und seine Hand ausstreckte und mir den Lebensfaden abschnitte. Quasi, wenn Gott meinem Leben doch einfach ein Ende bereiten würde. So hätte ich noch diesen Trost und wollte fröhlich springen, dass ich nicht verleugnet habe die Worte des Heiligen. Also sein Wunsch war oder seine Angst war, dass er so weit kommt, dass er sich von Gott lossagt. Und er bittet Gott, Herr, lass mich bitte vorher sterben, bevor ich dir davonlaufe. Jünger Jesu kommen an Grenzen, sind müde, sind überfordert. Manche laufen Jesus wirklich davon, weil sie sich das Christsein anders vorgestellt haben. Weil sie in Problemen sind oder gewesen sind und gebetet haben und Gott hat nicht geantwortet. Jedenfalls nicht so, wie sie sich das vorgestellt haben. Folgen sind oft dann, wenn man überfordert ist, dass Burnout kommt, Nervenzusammenbruch. Auch Christen kommen wirklich an ihre Grenzen. Deshalb ist es auch wichtig, dass man rechtzeitig reagiert, wenn man einfach merkt, es geht nicht mehr. Also mein erster Punkt ist, Jesus hat seinen Jüngern nicht lauter Höhenwege versprochen. Das hat er uns nicht versprochen. Zweiter Punkt, nicht immer ist klar, warum es uns schlecht geht. Es gibt ein biblisches Prinzip, was der Mensch sät, das wird er ernten. Und manche erleben das. In den Büchern der Weisheit werden so grundlegende Prinzipien des Lebens gezeigt. Aber man muss aufpassen, das sind allgemeingültige Prinzipien. Das gilt nicht in jedem Fall. Und Hiob zeigt uns, dass es falsch wäre, zu denken, der Mensch erntet immer, was er gesät hat. Das ist nicht immer so. Hiob hat nicht geerntet, was er gesät hat. Und es gibt andere Beispiele in der Bibel, auch aus dem Buch 2. Chronika. Da war ein König, Hiskia. Das war jetzt wirklich ein vorbildlicher König. Der hat den Gottesdienst wiederhergestellt. Der hat geschaut, dass die Leute wieder das Passafest feiern. Und dann heißt es in 2. Chronika, Kapitel 32, nach solch treuem Verhalten. Also nachdem Hiskia so treu Gott gedient hat, ließ Gott die assyrischen Armeen auf Israel zumarschieren und sie belagerten die Städte. Das heißt also ausdrücklich, nach solch vorbildlichem Verhalten schickt Gott feindliche Armeen nach Israel. Also nicht immer ernten wir, was wir gesät haben. Manchmal kann man sagen, es ist positiv, wenn ich all das Schlechte, was ich gesät habe, ernten müsste, wäre es mir nicht ganz wohl. Aber auch Menschen, die Gutes gesät haben, ernten nicht immer das Gute. Und die Freunde Hiobs werden getadelt, weil sie waren einfach fixiert von diesem Dogma, was der Mensch sät, das wird er ernten. Hiob, wenn du das erntest, dann hast du irgendwas Falsches gesät. Es gibt manchmal Schwierigkeiten in unserem Leben, da sind wir selber schuld daran. Da haben wir Gebote Gottes übertreten, größere, kleinere, zum Beispiel zu wenig geschaut, dass wir uns erholen können, zu wenig Ruhepausen. Der Sabbat, das Sabbatgebot ist eigentlich eine Frage des Glaubens. Glaube ich, dass 6 Tage Arbeit genügen, dass ich 7 Tage leben kann? Und wir leben in einer Gesellschaft schon seit Jahrzehnten, wo wir sogar nur 5 Tage arbeiten müssen, damit wir 7 Tage leben können und noch Ferien haben. Ich habe kürzlich meiner Schwiegermutter, die ist jetzt gerade ins Altersheim gezogen, und so am Sonntag vor dem Umzug hat sie sich beklagt, gesagt, es geht noch so viel Arbeit, ich muss noch so viel packen. Einem Sonntag, oder, hat verzweifelt angerufen. Eigentlich hat meine Frau mit ihrer Schwester und dem Bruder mehr oder weniger alles gemacht. Aber sie hat das Gefühl gehabt, sie müsse da so viel machen. Und dann habe ich ihr gesagt, Großmami, heute ist Sonntag. Gott gibt uns Kraft, 6 Tage zu arbeiten, aber er gibt uns nicht Kraft, 7 Tage zu arbeiten. Und wenn ich das als Pfarrer ihr jeweils sage, dann hat das mehr Gewicht, als wenn das sonst jemand sagt. Ja, manchmal machen wir zu viel, manchmal übernehmen wir zu viel. Manche Christen machen auch mehr, als Jesus eigentlich erwartet hat. Manchmal ist das Problem, dass wir nicht Nein sagen können, weil man vielleicht den Eindruck hat, ja, was denken die Leute, wenn ich jetzt Nein sage? wir haben ein falsches Dienstverständnis, lassen uns ausnützen. Oder eben, wir leben in der Sünde, wenn wir nicht vergeben können, dann hat das negative Auswirkungen auf unsere Seele, Neid, Habsucht. Das hat mich beeindruckt, ich habe das gerade letzte Woche gehört von einem Mann in meinem Alter, der hat mir erzählt, dass er eine Firma hatte, zusammen mit einem Kompagnon, der nicht Christ war, eine Handelsfirma. Und er hat einfach zunehmend Mühe bekommen, weil da Dinge verkauft wurden, wo er sagte, das verkaufe ich nicht, das kann ich nicht mit gutem Wissen verkaufen. Und beim anderen ging es nur ums Geld. Hauptsache, die Kasse stimmt. Und irgendwo hat es dann sein Kompagnon geschafft, ihn, diesen Bruder, aus dem Geschäft zu werfen. Ich weiß auch nicht, wie man das machen kann und wie da Verträge sind. Jedenfalls hat er gesagt, er sei dann zu einem Rechtsanwalt gegangen, den er gekannt hat. Der war nicht einmal Christ und der hat ihm gesagt, hören Sie, lassen Sie die Million fahren. Kämpfen Sie nicht, eine ganze Million, lassen Sie das fahren. Ich habe zu viele Leute erlebt, die haben prozessiert und sind krank geworden darum. Und er hat die Million fahren lassen, neues Geschäft gegründet und Gott hat ihn gesegnet. Er konnte 20% seines, ich weiß nicht, Gewinn oder so, hat er ins Reich Gottes gegeben. Also Habsucht, einfach auch loslassen können, kann uns krank machen, Bitterkeit. Aber manchmal kommen wir auch an Grenzen unverschuldet. Das kann ein Unfall sein oder Unfall von Nahestehenden. Vielleicht sind wir beruflich überfordert, ein zu langer Arbeitsweg. Schwierigkeiten in Ehe, mit Kindern, Hiob, er ist unverschuldet an seine Grenzen gekommen. Und vielleicht ist einmal ein erster Trost der, dass manchmal ein Unglück sich durchaus auch als Segen zeigen kann. Ich habe euch schon die Geschichte von diesem Bergarbeiter Amsel erzählt, von Wilhelm Busch, ich wiederhole sie jetzt nicht. Aber ich habe mich erinnert, mal eine Geschichte gelesen zu haben in diesem Buch über Lebensgeschichten von Axel Grüner. Da schreibt er, eine Parabel aus China erzählt von einem armen Bauern, der einen kleinen Acker mit einem alten, müden Pferd bestellte und mehr schlecht als recht mit seinem einzigen Sohn davon lebte. Eines Tages lief ihm sein Pferd davon. Alle Nachbarn kamen und bedauerten ihn wegen seines Unglücks. Der Bauer blieb ruhig und sagte, woher wisst ihr, dass es Unglück ist? In der nächsten Woche kam das Pferd zurück und brachte 10 Wildpferde mit. Die Nachbarn kamen und gratulierten ihm zu seinem großen Glück. Der Bauer antwortete bedächtig, woher wisst ihr, dass es Glück ist? Der Sohn fing die Pferde ein, nahm sich das Wildeste und ritt darauf los, aber das wilde Pferd warf ihn ab und der Sohn brach sich ein Bein. Alle Nachbarn kamen und jammerten über das Unglück. Der Bauer blieb wieder ruhig und sagte, woher wisst ihr, dass es ein Unglück ist? Bald darauf brach ein Krieg aus und alle jungen Männer mussten zur Armee. Nur der Sohn mit seinem gebrochenen Bein durfte zu Hause bleiben. Ich finde diese Geschichte, ich weiß nicht, ob sie stimmt, aber mindestens lehrreich. Es kann uns auch ein Trost sein, wisst ihr, dass wir auch Glück oder Unglück nicht immer als Unglück sehen, sondern Gott kann daraus etwas machen. Und damit bin ich beim dritten Punkt. Was ist unser Trost, wenn es uns nicht gut geht? Das eine ist das, was dieser Dichter Gerhard Terstegen im 17. Jahrhundert gedichtet hat, das Lied Gott ist gegenwärtig. Oder Psalm 23, der Herr ist mein Hirte. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, du bist bei mir. Johannes 10 ist das Kapitel von Jesus als dem guten Hirten. Das ist übrigens ein Kapitel, aus dem wir sehen, wer Jesus wirklich war. Psalm 23 heißt es, der Herr ist mein Hirte. Und Johannes 10, Vers 11 sagt Jesus, ich bin der gute Hirte. Das ist ein Vers, aus dem man ableiten kann, Jesus hat sich als Gott gesehen. Der Herr ist mein Hirte im Alten Testament und Jesus kommt und sagt, ich bin der gute Hirte. Ich bin der, von dem David gesprochen hatte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe und im Kapitel 7, Vers 27 heißt es, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir und ich gebe ihnen das ewige Leben und sie werden nimmermehr umkommen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Ich weiß nicht, in welcher Situation du gerade bist, aber wenn du ein Jünger Jesu bist, darfst du wissen, Jesus hält dich fest. Jesus trägt dich durch. Jesus ist bei dir. Jesus nimmt nicht einfach alle unsere Probleme weg. Manchmal müssen wir Folgen falscher Entscheidungen tragen, aber der Herr hilft, auch solche falschen Entscheidungen zu tragen. Wir sind immer gefordert, den Kampf des Glaubens zu kämpfen. Und im Kampf des Glaubens verstehe ich so, dass wir an Gott festhalten, obwohl wir vielleicht seine Hilfe im Moment nicht sehen. Ihr kennt wahrscheinlich das Gedicht Spuren im Sand von Frau Powers. Sie schreibt, eines Nachts hatte ich einen Traum, ich ging am Meer entlang mit meinem Herrn. Vor dem dunklen Nachthimmel erstrahlten Streiflichten gleich Bilder aus meinem Leben. Sie hat quasi ihr Leben gesehen. Und jedes Mal sah ich zwei Fußspuren im Sand, meine eigene und die meines Herrn. Und als das letzte Bild an meinen Augen vorübergezogen war, blickte ich zurück und ich erschrak, als ich entdeckte, dass an vielen Stellen meines Lebens nur eine Spur zu sehen war. Und das waren gerade die schwersten Zeiten meines Lebens. Besorgt fragte ich den Herrn, Herr, als ich anfing, dir nachzufolgen, da hast du mir versprochen, auf allen Wegen bei mir zu sein. Aber jetzt entdecke ich, dass in den schwersten Zeiten meines Lebens nur eine Spur im Sand zu sehen ist. Warum hast du mich allein gelassen, als ich dich am meisten brauchte? Da antwortete er, mein liebes Kind, ich liebe dich und werde dich nie allein lassen, erst recht nicht in Nöten und Schwierigkeiten. Dort, wo du nur eine Spur gesehen hast, da habe ich dich getragen. Schaut, Hiob hat von all dem nichts gewusst. Hiob hatte keine Bibel, wo er Geschichten nachlesen konnte, dass Menschen da von Gott getragen wurden, dass Gott aus Problemen geholfen hat. Er hatte kein Buch, wo er nachlesen konnte von Versprechen und Verheißungen Gottes. Hiob hatte eine extrem schlechtere Position, als wir das heute haben. Wenn wir in Schwierigkeiten sind, dürfen wir wissen, der Herr ist bei uns. Und wisst ihr, so wie Gott dem Teufel Grenzen gesetzt hat bei Hiob, so setzt er auch in unserem Leben grenzenden Schwierigkeiten. 1. Korinther 10, Vers 13 heißt es, dass Gott den Versuchungen und Nöten in unserem Leben auch Grenzen setzt. Ich habe versucht, heute Morgen in drei Punkten zu zeigen. Erstens, Jesus hat uns nicht versprochen, dass, wenn wir ihm nachfolgen, dass einfach alles locker vom Hocker geht. Im Gegenteil, er hat von Verfolgung gesprochen. Und zweiter Punkt, es ist nicht immer klar, warum es uns nicht gut geht. Manchmal sind wir selber schuld. Manchmal müssen wir eine Suppe auslöffeln, die wir uns eingebrockt haben. Aber das ist nicht immer so. Manchmal können wir auch nichts dafür, sind es einfach die Widerwärtigkeiten des Lebens. Aber drittens, unser Trost ist, Jesus trägt uns durch. Und er hat auch Hiob durchgetragen. Er hat auch der Not Hiobs ein Ende gesetzt und er hat ihn am Schluss mehr gesegnet, als er vorher war. Und ich hoffe, dass das auch für uns ein Trost ist. Der Herr weiß unseren Weg, der Herr trägt uns durch. Ich bete. Herr Jesus Christus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass wir, wenn wir dir nachfolgen, dass wir wissen dürfen, du bist bei uns. Herr, auch wenn wir nichts fühlen von deiner Macht, du bringst uns doch zum Ziel, auch durch die Nacht. Und danke, dass du weißt, auch da, wo wir Fehlentscheidungen in unserem Leben getroffen haben, Herr, du kannst helfen, die Konsequenzen zu tragen und du kannst aus unserem Leben etwas machen. Ich bitte dich für die, Herr Jesus, die unter uns gerade durch Nöte hindurchgehen, lass sie am Glauben nicht irre werden, an dir nicht irre werden, lass sie festhalten, so wie du sie festhältst. Amen.